Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No! 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für die National Football League. Es ist Zeit für die Arizona Cardinals. Es ist Zeit für den mit Futures-Vertrag frisch ausgestatteten Tight End der Arizona Cardinals. Es ist Zeit für Bernhard Seikowitz. Und Bernhard, nach der Saison ist vor der Saison, aber für uns in jedem Fall mal vor den Playoffs der NFL. Das wird uns die nächsten Wochen an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock intensivst begleiten. Freue mich einmal mehr, dass du zu einer für dich zur Abwechslung mal ungewöhnlichen Zeit nimmst und dich in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindest.
Ich freue mich auch. Servus.
Bernhard, Rookie Dinner und dann früh aufstehen, um mit mir einen Podcast zu recorden. Was ist da gestern passiert und wie geht's dir?
Ja, das hätte ich optimaler managen können, auf jeden Fall vom Scheduling her. Aber ja, war ganz entspannt eigentlich. Also ich weiß nicht, es ist mehr so ein Season-Ending-Dinner / Rookie-Dinner. Also wir übertreiben da nicht so ganz wie bei manchen Videos, die man da online auch sieht. Und unser Tight-End-Coach und Assistant-Coach war auch dabei. Deshalb es war auf jeden Fall sehr human. Aber ja, war cool. Es war ganz funny, wir haben einfach ganz normal gegessen. Natürlich schönes Restaurant und all das, aber einfach ganz normal gegessen, gequatscht, bisschen getrunken. Aber wir haben ihm dann so eine Fake-Rechnung hingegeben und die Reaktion, die werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Da ist dann 14.000 oder so oben gestanden. So viel war es natürlich nicht bei Weitem. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr funny. Und dann, also dann, weil er hat uns das komplett abgekauft und dann war er so zum Kellner, war so, wäre es möglich, dass ich die Rechnung Cash und Credit Card splitten könnte? Und in dem Moment war ich so, oh no, da hat es mir so ein bisschen leid getan, aber wir haben es dann komplett durchgezogen einfach, bis ihm dann der Kellner halt so gemeint hat, so, hey, kein Stress, weißt du, das ist irgendwie nicht so das Richtige. Ich glaube, es geht sich aus mit der Kreditkarte oder was auch immer. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr lustig und ja, coole Zeit, guter Abschluss für die Saison und ja, voll.
Klassischer Fall von den ganzen Shenanigans, die kleine Kinder untereinander oder Menschen, die dafür bezahlt werden, professionell ein Spiel zu spielen, dann untereinander und miteinander auch abziehen. Wir sind aber hier, um wie immer ein klein wenig Wissen zu kreieren und Einblicke zu geben, nicht nur in deine tägliche Arbeit, auch in das letzte Saisonspiel der Arizona Cardinals und ein klein wenig vorauszublicken auf das, was passiert. Das wird das letzte Mal sein in der laufenden Staffel von Winter Day Football O'Clock, dass wir eine Folge 3 geteilt anbieten, weil unser Fokus dann eben auch shiften wird in Richtung Playoffs und auch dort werden wir Zusatzwissensangebote anbieten bzw. einziehen. Dreigeteilt in dieser Folge heißt, wir sprechen über die Arizona Cardinals, den Saisonkehr aus das letzte Saisonspiel. Wir sprechen in unserem Thema der Woche über das Exit-Meeting und das Exit-Interview. Und wir sprechen danach in rund um die NFL über das, was uns sonst noch so in der NFL aufgefallen ist. Wer sich für das Thema der Woche am meisten interessiert, kann in den Shownotes dieses Podcast über den hinterlegten Timecode direkt dorthin springen. Genauso verhält es sich auch mit den anderen beiden Themenblöcken und würde vorschlagen, nach dem Vorgeplänkel, wenn du bereit bist, Bernhard, bin ich es auch und wir legen los.
Let's go.
Das tun wir mit den
Arizona Cardinals.
Die Arizona Cardinals, eine von 18 Mannschaften, die seit vergangenem Sonntag offiziell in der Offseason sind. Es hat nicht sollen sein mit den Playoffs. Die Gründe haben wir in den letzten Folgen, glaube ich, schon ganz gut auch dargelegt. Aber trotzdem, wenn man weiß, es ist noch dieses eine Saisonspiel, das es jetzt zu absolvieren gilt. Es ist ein Divisionsgegner. Es ist noch einmal daheim. Wie war so die Stimmung innerhalb des Teams vor dem letzten Spiel?
Ja, natürlich. Ich meine, natürlich nicht, wo jeder sein will. Ich meine, wir alle wollten für Playoff-Spiele spielen und wir alle wollten einen Run machen und wir alle dachten, dass wir eine gute Mannschaft haben oder denken das immer noch. Aber ja, es hat dann halt einfach nicht ganz gereicht am Ende der Saison und deshalb natürlich alle ein bisschen unhappy und all das. Aber am Ende des Tages wissen alle, dass es ein extremes Privileg ist, jedes Mal, wenn man Fuß auf ein NFL-Spielfeld setzt und wenn man Football spielen kann in der NFL generell. Deshalb am Ende des Tages, am Spieltag selber, hat keiner irgendwie davon geredet, oh, die Saison ist vorbei oder oh, ich will gerade eigentlich nicht spielen oder was auch immer, sondern jeder hat Spaß gehabt am Spielen. Ich meine, solche Spiele sind natürlich auch immer eine super Möglichkeit für Leute, die jetzt vielleicht nicht so oft spielen würden. Einige Leute, die das erste Mal gedressed haben, die Saison oder das erste Mal wirklich Spielzeit bekommen haben. Ich meine, ein Running Back von uns, Tony, der hat, den haben wir, glaube ich, vor 2-3 Wochen gesigned wegen den ganzen Verletzungen und jetzt war er active und hat einen Touchdown gemacht. Zwar Garbage Time am Ende noch, aber trotzdem ein NFL-Touchdown. Deshalb, ja, also die Atmosphäre beim Spiel generell war sehr cool eigentlich und JG hat nach dem Spiel auch gemeint, dass er wirklich stolz darauf ist, wie wir performt haben, weil es eigentlich um nichts mehr geht, aber es spricht halt eigentlich, es sagt viel über uns aus oder über die Spieler, die eben gespielt haben, wie sie gespielt haben und dass sie das nicht einfach so auf die leichte Schulter genommen haben und gespielt haben. Aber ja, es ist natürlich auch jeder erwachsen genug, dass er versteht, dass das die NFL ist und egal, ob es Woche 18 ist, wo es um nichts mehr geht oder Woche 1, wenn man gute Plays macht, dann spielt einem das selber natürlich auch in die Karten. Deshalb, es gibt immer irgendwas, worum man kämpfen kann in der NFL. Wie gesagt, ein NFL-Spiel ist nicht selbstverständlich, dass man am Feld steht und das nimmt auch jeder sehr ernst und deshalb ja. Aber ich meine, im Laufe des Spiels, man hat ein bisschen gesehen, so okay, die Starter spielen jetzt nicht mehr wirklich und so. Aber genau das ist eben dann die Möglichkeit, eben auch für Backups zu zeigen oder einfach Spielzeit zu sammeln und all das. Und ja, also es war nicht unnötig, das Spiel per se für uns. Aber ja. Also ich glaube, die Leute, die gespielt haben, haben das meiste draus gemacht und waren jetzt nicht irgendwie pissed. Also ich glaube, Deutsch zum Beispiel mit seinem Touchdown, ich glaube nicht, dass er sich denkt, oh no, jetzt habe ich die in der Woche 18 gemacht. Ich meine, natürlich hätte er es lieber vielleicht im Panthers-Spiel gemacht, wo es wirklich um alles gegangen ist. Aber ich glaube, jede Möglichkeit, die man bekommt, um zu zeigen, dass man gut ist, nutzt man einfach und das wäre, es geht nie um nichts in deinen Fällen.
Es ist dir diese Möglichkeit zu zeigen, dass du gut bist und dass du mithalten kannst, leider verwehrt geblieben. Und gerade die Tage vor dem Spiel hat es noch diverse Roster-Moves bei den Cardinals gegeben. Du hast Tony Jones schon angesprochen, der hochgezogen worden ist, der dann auch gleich einen Touchdown erzielt hat. War es bei dir knapp oder stand es zur Debatte, dass du vielleicht aktiviert werden könntest?
Ja, also wie ich schon letzte Folge, glaube ich, als wir darüber geredet haben, erklärt habe oder gemeint habe, ist eben, dass wir 4 aktive Titans haben und dass auf jeden Fall der 4. aktive Titan, der eigentlich die ganze Saison nicht gespielt hat, in meinem Kopf auf jeden Fall den Vorzug wahrscheinlich bekommen hätte und als der nicht mal gespielt hat, also am Dienstag oder Mittwoch, wenn man halt den Gameplan kriegt und so, dann sieht man, wer drinnen ist und so und als der kein einziges Play drin war, war ich so, okay, wahrscheinlich wird das nicht passieren, weil halt er nicht mal drinnen war. Also das hat mich, um ehrlich zu sein, viel mehr überrascht, weil er halt active ist und es wäre einfach viel leichter, ihn einfach spielen zu lassen. Du musst ihm einfach nur ein Jersey geben an dem Tag. Aber ja, also es hat auch nicht geklappt für ihn, deshalb ja.
Muss vielleicht auch entschuldigen, wenn die eine oder andere Frage immer wieder daherkommt. Wir haben nachweislich jede Woche neue Hörerinnen und Hörer und nachdem wir nicht davon ausgehen können, dass alle alles hören, kann sein, dass es vielleicht auch für arriviertere Hörerinnen und Hörer dieses Programms dann etwas redundant wirkt. Was aber eine neue Information ist, ist, dass Drew Petzing auch Aufmerksamkeiten geweckt hat in der Liga. Und das ist dann immer so, so spannend. Letzter Regular Season Sonntag, dann der Black Monday, viele Coaches, die entlassen werden, viele Fühler, die ausgestreckt werden. Und ich glaube, ich habe von Trey McBride schon ein Interview gesehen, wie er darauf reagiert hat und das angesprochen hat, dass es natürlich cool findet, dass Drew Petzing sich mit der Art und Weise, wie er die Offense hat spielen lassen und koordiniert hat, für höhere Aufgaben empfohlen hat. Wie wirst du das wahrgenommen oder wie nimmst du das generell wahr, dass es schon die eine oder andere Begehrlichkeit an Cardinals Coaching-Membern gibt? Nick Rallis wurde auch schon genannt, ich glaube jetzt noch nicht offiziell angefragt als immer noch jüngster Coordinator in der NFL. Also prinzipiell eine Auszeichnung für den Staff, wenn der geradet wird und dass es Bill Belichick und Andy Reid und all die großen Coaches jahrzehntelang über sich ergehen lassen mussten, dürfte jetzt auch bei Jonathan Gannon langsam aber sicher der Fall sein. Wie geht's dir damit, wenn du siehst, hoppla, Coaches, die uns coachen, wecken Begehrlichkeiten?
Weiß gar nicht, ob das irgendwas in mir auslöst. Ich meine, natürlich cool, oder ich denke, so ist am besten, so dass man halt sich dann als Spieler denkt, okay, vielleicht machen wir doch irgendwas richtig hier, so. Also es ist, glaube ich, einfach so ein positives Feedback. Für mich persönlich ist es natürlich sehr, sehr schwer einzuschätzen, warum der jetzt begehrt ist, oder also da bin ich gar nicht drinnen, so mit diesen ganzen Coaching-Trees und all dem. Also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber ich kann mich erinnern, schon in unserem ersten Jahr mit dem neuen Coaching-Staff, da war auch schon Drew Petzing, wurde die ganze Zeit von ihm geredet, oh, der hat im Sun Run Game und wie er die Offense rennt und so. Damals hat er natürlich keine Interviews oder irgendwas gemacht, aber damals habe ich auch schon davon gelesen und damals hat mich das ein bisschen überrascht, weil wir halt so underperformed haben als Team, oder nicht so underperformed, wir waren oft in closen Spielen und alles, aber am Ende des Tages war der Record nicht der, der es sein hätte sollen. Und deshalb hat mich das damals ein bisschen überrascht, eigentlich, als ich das gelesen habe. Aber ja, ich meine, er hat dieses Jahr gezeigt, dass er das, was er letztes Jahr gemacht hat, besser gemacht hat. Also er hat improved, denke ich, und das ist auch erst sein zweites Jahr als Coordinator. Deshalb, ja, auf jeden Fall verdient, denke ich. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich in seiner Situation wäre, aber ja, ist recht interessant, dass das eben auch auf dem Coaches-Markt so ein Transfermarkt herrscht.
Möchte nämlich diesen Part de facto beschließen, nachdem wir dann zum Exit-Meeting oder zum Exit-Interview kommen, mit einer Frage zu Drew Petzing und seiner Offense. Also schauen wir mal, wo der Weg hingeht, aber vielleicht bleibt er dann doch bei Arizona und dann wäre die Evolution der Offense extrem spannend. Und möchte auf etwas zurückkommen, dass du glaubst, nach der Niederlage gegen die Carolina Panthers gesagt hast, hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock, wo man dann letztlich immer dem Rückstand hinterhergelaufen ist und die Panthers immer in Front waren. Und du hast da, glaube ich, wortwörtlich sogar gesagt, wir sind nicht so designed als Offense, schnell zu scoren. Und wenn man sich die Schemes ansieht und wenn man sich die Philosophien ansieht und den Room to Grow, nenne ich es jetzt mal, dann finde ich das einen extrem spannenden Ansatzpunkt, wie man es schaffen könnte, als Drew Petzing Offense zum Beispiel auch diesen Space noch zu okkupieren und zu sagen, wie legen wir es an, dass wir, wenn wir es müssten, auch schnell scoren könnten? Welche Hebel müssten da betätigt werden? Welche Schalter?
Also ich glaube, vielleicht habe ich das damals ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich glaube, das bessere oder die bessere Ausdrucksweise ist, wir wenn wir es uns aussuchen können, dann würden wir nicht schnell scoren. Also unser wie wir uns einen perfekten Drive vorstellen, ist 10 Plays, 8 Minuten von der Uhr, wir sind viel gelaufen, wir hatten einige explosive Passing Plays. Natürlich können wir als Offense auch einen 2-Minute-Drive machen und das haben wir auch gezeigt und können innerhalb von 1,5 Minuten oder gerade jetzt erst im letzten Spiel haben wir, glaube ich, 17 Sekunden auf der Uhr gehabt vor der Halbzeit und haben innerhalb von 14 Sekunden, weiß ich nicht, 45, 50 Yards zurückgelegt, um halt das Field Goal noch zu kicken vor der Halbzeit. Es geht schon, aber ich habe damit halt gemeint, dass das optimale Szenario für uns oder wie wir ein Spiel spielen wollen, ist Time Controlling und also nicht so No Huddle und Dings. Könnten wir das machen? Auf jeden Fall. Also rein von den Spielern her und alles, also wie unsere Offense gebaut ist, natürlich kann man das machen. Man kann immer in 11 rausgehen, also mit einem Titan einfach nur, statt mit zwei, drei Titans, wie wir es oft machen. Und dann einfach mehr Speed am Feld haben, um halt den Pass zu forcieren. Ich glaube, das Schwere daran ist, das Playbook kann nur so groß sein, vor allem, wenn man in ein Spiel hineingeht. Wir hatten dieses Jahr auch, also wir haben dieses Jahr auch mit Tempo gespielt und all dem, oder beziehungsweise so abgemixt, haben versucht, das abzumixen, einfach um es der Defense schwerer zu machen, dass sie mehr haben, um sich vorzubereiten, aber es war halt nicht auf dem Level wie das, was wir gehabt haben mit Kingsbury, weil da war eigentlich nur No Huddle. Und jetzt ist halt alles Huddle, außer diese 3-4 Plays pro Spiel, wo wir halt einfach schnell gehen und versuchen, sie off guard zu catchen. Deshalb, ich glaube, das ist das Schwere. Also das Schwere ist, man müsste dann eigentlich ein doppelt so großes Playbook haben, dass man, mit dem man ins Spiel reingeht, um zu sagen, okay, wir können eigentlich beides machen. So, wir können jetzt einfach No Huddle spielen und wir können aber auch Huddle spielen. Deshalb, ich glaube, das wäre das Schwere, dass man das managen kann als Offensive Coordinator, trotzdem allen Leuten alles beibringen, genug Reps unter der Woche mit beiden Sachen haben. Das stelle ich mir sehr challenging vor. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon 2 Jahre mit ihm und ich glaube nicht, dass da irgendwas im Weg stehen würde, dass man jetzt in der Offseason sagen würde, okay, wir probieren das einfach mal, wir schauen, wie viel wir managen können. Und jetzt, wo ich so drüber rede, erinnere ich mich an, das war, glaube ich, irgendein Snippet oder irgendwas von den Patriots damals, als der Tom Brady noch bei ihnen war. Und da haben sie erzählt, dass es so ultra schwer für die Rookies dort teilweise war, weil der Brady halt einfach schon ein Jahrzehnt dort war und die haben das Playbook über diese Jahre immer erweitert und okay, für die Situation brauchen wir dieses Play, und die hatten einfach so ein riesen Playbook, was alles abdeckt, was du natürlich machen konntest, weil der wichtigste Spieler von der Offense immer dort war. Das war die einzige Konstante über diese vielen Jahre. Aber es hat es dann halt sehr challenging gemacht für Spieler, die reinkommen. Natürlich Receiver, Running Back, was auch immer, die müssen nicht so viel wissen wie der Quarterback. Das heißt, für einen Quarterback ist es natürlich am schwersten, so ein riesen Playbook zu managen. Aber ja, deshalb, natürlich könnten wir in die Richtung gehen, wo wir sagen, okay, Kyler, wir haben jetzt 2 Jahre schon miteinander. Wie confident oder wie wohl würdest du dich fühlen, wenn wir noch 20 Plays reingeben oder 50 Plays reingeben, um noch eine Dimension in unserer Offense dazu zu bauen, oder dazu zu gewinnen? Aber ja, also ich glaube, das sind alles Entscheidungen eben, die einfach von oben getroffen werden und eben mit dem Kyler gemeinsam, falls sowas im Raum steht. Aber ich glaube, es wäre möglich. Die Frage ist halt nur, was man dafür opfert quasi. Also, weil man dann natürlich nicht so viele Plays im Training trainieren kann mit all den anderen Spielern. Für den Kyler wäre es eben okay, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr ein First-Round-Rookie-Running-Back oder keine Ahnung, ist ja wurscht. Aber einer, der halt spielen muss, und der muss das Playbook dann auch lernen. Und wenn das dann über die Jahre wächst und wächst und wächst, stelle ich mir challenging vor, die Leute dann immer up to pace zu bringen. Aber ja, ich meine, undenkbar ist es nicht, aber ich glaube jetzt nicht, dass es etwas ist, was wir tun würden als Offense, um ehrlich zu sein, weil es ja auch irgendwie funktioniert. Und ja, deshalb, ich glaube, wenn irgendwas passiert, dann würden wir aufbauen auf dem, was gut funktioniert hat, auf unserem Run-Game, auf unserem Play-Action-Game. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir so expandieren und da ein paar Wrinkles dazugeben und neue Plays und neue Ideen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt versuchen würden, 2 Identitäten von Offense in eine reinzupacken quasi.
Die Offense der Cardinals, extrem spannend, weil es potenziell ein drittes Jahr Drew Petzin gibt, weil der Nukleus in diesem dritten Jahr dann auch mitwachsen wird. Paris Johnson als Franchise-Left-Tackle, ich glaube, das hat er diese Saison ganz gut gezeigt, also das ist Kyler Murray. 1,5 Jahre letztlich entfernt vom Comeback nach Kreuzbandriss. Trey McBride, Star-Tight-End, Jelde Froholz, extrem solider Center, Marvin Harrison Jr., einser Receiver mit dann Sophomore-Jump, vielleicht dann auch den Sprung hinlegend, der Trey McBride dieses Jahr vergönnt war. Wenn du jetzt in der Offensive so ein bisschen nachdenkst und auch James Conner dann irgendwo hingehen wird und sogar eine Vertragsverlängerung bekommen hat, also auch der Einser-Running-Back ist safe, aber wenn du jetzt so in der Offense nachdenkst, wo Hilfe gut tun würde oder wo man noch wachsen könnte, gibt es eine Position, gibt es einen Bereich, wo du sagst, keine Ahnung, noch ein nasty Run-Blocker und so unsexy das für viele im Draft dann auch ist, aber so ein Offensive Guard oder ein Inside Lineman, das wär's. Gibt es irgendwas, wo du sagst, würde ich gerne sehen oder könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass uns das noch weiterbringt, als wir ohnehin schon sind?
Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt in der Offense. Also das Einzige, also ein O-Liner, glaube ich, ist nie falsch zu draften. Vor allem, wenn das dann ein guter Spieler ist, natürlich, das vorausgesetzt. Aber ich glaube, alles fängt up front an. Da haben wir schon sehr oft drüber geredet. So, wenn man dieses Battle quasi an der Line of Scrimmage gewinnt, dann ist meistens das Spiel leichter, als wenn man es verliert. Vor allem so, wie wir halt Football spielen in der Offense. Aber ja, ich kann mich erinnern, letzte Offseason haben wir sehr, sehr viel Free Agents auf Defense-Seite gesigned, weil wir halt gedraftet haben auf Offense-Seite und dann haben wir halt Free Agents auf der Defense-Seite geholt. Deshalb würde mich auch nicht wundern, wenn wir dort in der Front 7 unseren Run-Stopper D-Tackle oder so draften. Also ja, ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie man als gesamtes Team noch wachsen kann, aber jetzt in der Offense speziell ist schwer. Das ist halt das Schwere irgendwie an der NFL. Selbst wenn man ein gutes Team hat, dann wird immer noch danach gesucht, okay, wie könnte das eigentlich besser sein? Also selbst wenn man happy ist mit Nummer 1 Receiver, 2 Receiver, 1 Titan, 2 Titan, Starting Running Back, allen Starting O-Linern, dann sitzen die trotzdem da und sagen, aber wir können eigentlich in der ersten Runde den oder den draften. Deshalb ja, es gibt immer irgendwas, aber ich glaube, wenn, dann würde ich in der O-Line versuchen zu verbessern. Aber ich meine, eigentlich kannst du der auch nichts vorwerfen. Ich meine, wir hatten einen 1000-Yard-Rusher. Unser Run-Game war das, was uns getragen hat in den Spielen, wo es gut gelaufen ist. Deshalb, unsere O-Line hat einen super Job gemacht eigentlich. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich dort meine Picks verwenden.
Und damit machen wir einen kleinen Strich drunter. Die Cardinals sind in der Offseason und die Offseason beginnt prinzipiel damit, dass es ein Exit-Meeting gibt. Das ist natürlich unser Thema der Woche und da freut es mich außerordentlich, dass du ein klein wenig Einblicke gibst in diesen Prozess und wie das verläuft und würde vorschlagen, wir machen das gleich. Teil 2 in dieser Folge von Winter Day Football O'Clock lautet
das Thema der Woche.
Der Schlusspunkt nach einer langen Saison, das Gespräch mit Head Coach, GM und wer nicht sonst noch so alles mit dabei ist. Wie war dein Exit-Meeting? Wie verläuft das?
Also ich war sehr positiv gestimmt, so wie das gelaufen ist dieses Jahr. Also in anderen Jahren hatte ich auf jeden Fall Exit-Meetings, die jetzt weniger wertvoll waren, würde ich jetzt mal so betiteln. Deshalb, ja, also wie läuft's ab? Also du machst deine ganzen Medicals am Anfang, also du kommst hin, machst deine Medicals und dann gehst du eigentlich rauf zu den Coaches halt einfach, startest beim Head Coach und ich schaue auf jeden Fall immer, dass ich den Special Teams Coordinator mache und halt unsere Position Coaches. Aber ja, also das mit dem JG war auf jeden Fall, also der war vorbereitet und hat sehr detailliert gesagt, woran ich arbeiten soll, was ich gut gemacht habe, was es braucht, um quasi zu spielen. Er hat mir natürlich auch auf einer Seite gesagt, so was ich hören wollte. Aber er war sehr ehrlich, denke ich. Also so habe ich es eingeschätzt. Er war sehr ehrlich und hat mir wirklich auch gutes Feedback gegeben, was ich nicht immer bekommen habe. Also manchmal gab es auch Jahre, wo man dann gehört hat, ja, du bist so viel besser geworden, aber werd halt einfach noch besser. So, und damit was anzufangen ist ein bisschen schwer, aber sein Feedback war sehr detailliert und hat mir auch genau gesagt, was er sich erwartet von mir. Und ja, die Hoffnung ist halt, dass wenn man das erfüllt, dass dann natürlich der nächste Schritt gemacht werden kann. Natürlich bei solchen Sachen ist immer Raum für Interpretation und man weiß am Ende des Tages nie ganz genau, so okay, was ist jetzt in seinem Kopf vorgegangen. Aber ja, ich war auf jeden Fall sehr positiv gestimmt nach dem Gespräch, vor allem mit dem JD, wie er es gesagt hat, was er gesagt hat und ja, voll. Und dann bin ich halt weiter zum Special Teams Coordinator, den kenne ich halt schon viel länger und da kann das dann manchmal ein bisschen repetitiv werden, vor allem wenn sich seine Situation jetzt nicht wirklich verändert hat in den letzten 4 Jahren. Aber das war auch, also den schätze ich auch sehr, weil auch ein sehr ehrlicher Coach ist und das ist irgendwie so die wichtigste Qualität, die ich in Coaches suche, hier drüben, aber auch zu Hause, als ich noch jünger war, weil es einfach genug Coaches gibt, die jetzt nicht wirklich irgendwem auf den Fuß steigen wollen oder die halt das sagen wollen, was du hören willst. Aber die zwei, also JG und der Special Teams Coordinator, die sind beide nicht so und deshalb schätze ich ihr Feedback sehr. Also alles, was die mir sagen, nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Und am Ende des Tages sind das auch wahrscheinlich die zwei wichtigsten Coaches für mich. Also wenn es darum geht, wie sie meine Leistung beurteilen. Der eine ist Head Coach sowieso wichtig und der andere ist Special Teams Coordinator, was wahrscheinlich mein Sprungbrett quasi dann in den Active Roster oder in einem Game Day Jersey sein könnte oder ist. Deshalb ja, overall war gute Exit-Meetings eigentlich und nach den Exit-Meetings habe ich dann einfach nur noch den Futures unterschrieben. Das ist sehr unspektakulär bei uns immer, also das passiert einfach in der Cafeteria. Da haben sie dann die ganzen Contracts schon hingelegt für die Spieler, wo sie halt schon wissen, okay, die wollen wir zurücksignen. Und ja, dann unterschreibt man den einfach in der Cafeteria neben den Leuten, die da gerade ihr Frühstück essen oder was auch immer. Also ja, kein fancy Signing Room oder was auch immer, kein Handshake mit dem Owner.
Noch nicht.
Aber ja, ich wollte gerade sagen, ja, das kommt dann vielleicht noch in der Zukunft.
Ich möchte natürlich ein klein wenig tiefer graben, weil das sicherlich bei den diversen Coaches dann auch völlig unterschiedlich ist, aber wenn du jetzt weißt, du gehst da in den Raum mit Jonathan Gannon und du sagst auch, er ist gut vorbereitet, wie beginnt dieses Meeting? Sagt er, Bernhard, schön, dass du da bist, das sind die Punkte, oder sagt er, Bernhard, sag du mal, wie hast du dein Jahr gefunden, wie ist so die Gesprächseröffnung dieses Exit-Meetings, im Wissen, dass er das 70 Mal an dem Tag machen wird?
Also er hat sein Notebook quasi vor sich gehabt und hat zu jedem Spieler was aufgeschrieben gehabt dort. Also gehe ich davon aus. Und hat dann quasi zu meinem Namen geblättert und hat mir dann genau das wiedergegeben. Also er hat quasi das Gespräch eröffnet, indem er mir Feedback gegeben hat. Und ja, quasi hat halt von meinem Körper, von meiner physischen Performance oder Zusammensetzung, was er da sieht, zu meinem athletischen, zu meinem, wie er denkt, dass ich mein Football-IQ, also wie ich Football denken kann, wie ich es verstehe, bis hin zu meiner Situation, also wie er denkt, dass sich meine Situation verändern kann, wie er mich als Spieler sieht, also ja, also er hat quasi alle Bases gecovert. Und dann quasi war es offen für Fragen für mich, für einen Dialog. Und so ein, zwei Fragen nehme ich mir immer vor oder habe ich in meinem Kopf, dass ich halt nicht komplett unvorbereitet dahin gehe. Aber meistens ist eine Frage einfach nur die wichtigste. Also was muss ich genau tun, um den nächsten Schritt zu machen? Aber ja, ich habe halt so meine ein, zwei Fragen, die ich ihn frage und daraus ergibt sich dann meistens noch so ein bisschen ein Dialog, aber ich glaube, das Ganze hält sich so, ich glaube, 10 Minuten oder so haben wir geredet, also ist jetzt keine halbe Stunde, die man da tratscht oder so, weil er natürlich auch mit anderen Leuten reden muss, aber ja, also er hat quasi angefangen einfach zu labern und hat mir sein Feedback gegeben und dann war quasi Q&A.
Was wir vergangene Woche an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock hatten, also wer das nachhören möchte, die letzte Folge, die bestand nur aus Fragen der Hörerschaft und das war extrem spannend, weil da so viel Kluges dahergekommen ist. Und kann man vorstellen, dass auch bei Jonathan Gannon sehr, sehr viel Kluges mit dabei war. Wenn du jetzt, und da kannst du auch sagen, möchtest du jetzt noch nicht drauf eingehen oder dergleichen oder so ausführlich, dann werden wir, wie man das von dir kennt. Aber was sind so konkrete Dinge, die er dir mitgegeben hat? Etwas, woran du arbeiten kannst, etwas, das er von dir verbessert sehen möchte. Gibt es da irgendwas, das du auch unserer Hörerschaft hier mitgeben kannst, damit die verstehen, wie granular das Ganze vielleicht ist, wie kleinteilig?
Ja, also das ist das Coole am JG irgendwie. Also ich kann auf jeden Fall ein Beispiel nennen, aber um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, der GG ist ein sehr strukturierter, braucht immer einen Plan, gibt uns auch immer einen Plan. Ich meine, allein angefangen mit den, vor jedem Spiel gibt er uns für Special Team, Offense und Defense 3 so Keys to Victory, nennt er die. Und das ist quasi so, natürlich wir haben den Gameplan und all das und wir scouten und bla bla bla, alles was dazugehört. Aber diese 3 Sachen quasi, wenn wir die erfüllen, dann haben wir unseren Job unter Anführungszeichen gemacht, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Und wenn wir trotzdem verlieren, dann ist es auf ihm quasi. Dann sagt er, okay, ich habe euch die falschen Ziele gesetzt, ich habe die falsch eingeschätzt, ich habe gedacht, wenn wir das erfüllen, dann gewinnen wir. Und so ähnlich fand ich was bei meinem Exit-Interview. Und also er ist quasi strukturiert durchgegangen. Also wir haben diese 5 Buckets, eben Physical, Mental, Scheme, diese 5 Buckets quasi, wo er fest davon überzeugt ist, wenn man die bestmöglich ausfüllt oder bestmöglich verbessert jeden Tag, dann wird man der beste Spieler, der man sein kann, wo auch immer einen das hinnimmt natürlich. Und dieser quasi durchgegangen bei diesem Exit-Meeting und zu denen hat er überall einen Punkt gehabt, zu denen hat er überall quasi eingeschätzt, wo sieht er mich, was mache ich gut in diesem Bucket, was könnte ich besser machen. Und zum Beispiel, eben jetzt um ein Beispiel zu geben, bei meinem Physical Bucket, also wie ich mich als Athlet bewege und wie ich halt als Athlet bin, hat er gemeint, okay, du bist sehr stark, also deine Kraft, die du hast, ist sehr gut. Was ich verbessern kann oder was ich verbessern soll, ist wie mein Power Output. Also es ist jetzt nichts, wo er sagt, okay, es schaut so aus oder es wirkt so, als wärst du das und das, sondern er sagt einfach, okay, du bist stark und dein Power Output muss höher sein. Also ich muss schneller quasi, wenn ich im Block bin, ein bisschen mehr Pop dahinter haben. Also er denkt, wenn ich mich da verbessern kann, dass ich dann ein sehr viel besserer Spieler sein kann. Und ja, also so quasi waren alle seine Feedback-Punkte, wo er mir dann quasi gesagt hat, okay, das ist, was ich denke, was du gut machst oder besser machst als andere. Und das ist, was ich denke, was dir helfen könnte, wenn du es verbesserst. Und ja, also das war zum Beispiel ein so ein Punkt, wo er eben gemeint hat, okay, diese Quickness, dieser Twitch, dass ich den versuche zu verbessern, weil dann eben auch die Kraft, die ich sowieso habe, dann halt mehr scheinen kann quasi.
Beginnt aber dir dann gleich auch das Werkel zu rattern, verdammt, wie verbessere ich das jetzt? Und gehst du dann irgendwie gleich als nächstes zum Strength and Conditioning Coach und oder wie gehst du dann auch mit so Feedback um? Und granted, das ist jetzt nicht einmal 24 Stunden her, aber ja. Wenn du sowas hörst, wie schnell wirfst du, keine Ahnung, das Oberstübchen an und denkst du, okay, wie kann ich das dann verbessern?
Ja, eigentlich instant. Also das ist ja genau der Grund, warum, also diese Meetings sind ja auch sehr wichtig eigentlich. Deshalb bin ich so froh, dass er mir so ein gutes, detailliertes, ehrliches Feedback gegeben hat, weil er natürlich der Typ ist, der am Ende des Tages die Entscheidung trifft und wenn er dir was sagt, dann nimmst du es natürlich sehr ernst. Aber er war auch schon, also in jedem Satz, den er mir gesagt hat, quasi hat er mir auch seine Lösung gegeben. Also er hat dann eben auch nach diesem Physical Bucket hat er gemeint, geh zum Evan, unserem Strength Coach, den wir eh auch schon hier hatten, red mit ihm, wie kannst du deinen Plan adjusten, um eben dich darauf zu fokussieren. Natürlich nicht das andere links liegen lassen, aber wie kannst du schauen, eben, dass dein Power Output höher wird. Und genau, ich bin dann eigentlich direkt danach eben zum Evan gegangen und er hat gesagt, ja, passt, das kriegen wir hin, treffen wir uns einfach die Woche und wir werden uns dann quasi einen Plan gemeinsam überlegen und schauen, wie wir bestimmte Übungen eben einbauen können, was es auch immer ist, egal ob es am Feld ist oder im Gym, wie wir das eben verbessern können. Und generell bei mir eigentlich, sobald die Saison vorbei ist, eigentlich, natürlich freut man sich auch, dass man jetzt mal kein Football hat und kein, ich muss in die Facility um 6 Uhr. Aber es geht eigentlich sehr, sehr schnell dann dorthin, okay, wie plane ich meine Offseason, wie schaue ich, dass ich das meiste daraus rausholen kann. Weil natürlich auf dieser Offseason alles aufbaut. Wenn man eine gute Offseason hat, dann hat man meistens auch eine gute Preseason und eine gute Season. Und wenn nicht, dann schleppt man das so ein bisschen mit über Woche zu Woche zu Woche. Weil halt dann, sobald es wieder losgeht, ist halt einfach wenig Zeit, das irgendwie wieder so auszupendeln und zu schauen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit, dass ich da wieder von vorne anfangen kann quasi. Sondern ja, es baut eigentlich alles auf der Offseason auf, deshalb geht eigentlich sehr schnell dann der Kopf dorthin, okay, wie habe ich die beste Offseason, die ich je hatte.
Und zu dieser Offseason kommen wir dann auch gleich, weil du den Futures-Vertrag schon angesprochen hast, den du unterzeichnet hast. Du schreibst auch weiterhin österreichische NFL-Geschichte, weil du auch weiterhin der einzige Skill-Position-Spieler sein wirst, dem es vergönnt war, zumindest 5 Off-Seasons in Nordamerika zu verbringen. Und das an sich ist schon mal eine monumentale Leistung. Und du bist da tatsächlich Trailblazer in vielerlei Hinsicht. Weil wir aber über das Exit-Meeting sprechen und auch den Weg dorthin. Jetzt ist Jonathan Gannon extrem detailliert, hat seine Agenda. Wie sieht deine Agenda aus? Wie war deine Vorbereitung? Weil du gesagt hast, ja, ich habe immer so 1-2 Fragen, weil ich mich natürlich auch vorbereite, aber wenn es da wirklich konkret dran geht, versuchst du dann irgendwie auch so Gesprächsverläufe zu antizipieren und wenn das angesprochen wird, möchte ich dort einhaken oder dergleichen. Was waren erstmal die Punkte, die dir wichtig waren und wo hast du dann auch versucht einzuhaken und nachzufragen?
Also mir ist generell eigentlich immer am wichtigsten, dass ich sie wissen lasse, dass ich nicht, ich meine, ich bin zwar zufrieden, dass ich hier in der NFL bin und dass ich diese Chance bekomme, also ich will nicht arrogant rüberkommen, aber ich will sie auf jeden Fall wissen lassen, dass ich auch irgendwo nicht zufrieden bin mit meiner Situation, also dass ich meine Situation improven will. Das ist mir eigentlich immer am allerwichtigsten. Und normalerweise, also jetzt ist es auch so, checken die das auch, also ohne, dass ich denen das sagen muss. Vor allem, wenn man mehr Zeit eben mit denen verbringt. Aber das ist auf jeden Fall immer eine Agenda unter Anführungszeichen von mir. Und das Zweite ist eigentlich immer nur eben die große Frage, wie schließe ich die Lücke oder wie kann ich diesen nächsten Schritt machen? Was natürlich zu mehreren Fragen führt, so wie genau mache ich das? Oder, keine Ahnung, im Run-Blocking, was genau siehst du, was ich verbessern sollte? Aber die große Überfrage ist einfach, sag mir, was du siehst und sag mir, wie ich das verbessern kann. Durch diese Frage man dann eben ins Detail gehen kann. Wir reden hier zwar jede Woche und all das, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ultra gut mit Worten bin oder Menschen zu lesen und all das. Deshalb, ich bleibe da immer sehr direkt und versuche das auch einfach mein Blatt quasi auf den Tisch zu legen. Und vielleicht bin ich deshalb dann auch immer ganz froh, wenn ich das Gefühl habe, dass die Coaches dasselbe tun. Also wenn sie sehr ehrlich zu mir sind und mir einfach ohne Sugarcoating oder irgendwas anderem mir quasi sagen, was Sache ist. Also ich kann mich erinnern, glaube ich, nach meinem zweiten Jahr, also als wir noch Kingsbury und so hatten, als ich das zweite Mal gecuttet worden bin, eben in meiner Karriere, also zweites Trainingscamp, ich wurde gecuttet und dann war ich halt beim Kingsbury drin und war so, okay, egal jetzt, weißt du, du musst mich von nichts beschützen oder so. Bitte sag mir einfach, was Sache ist, so warum. Und weißt du, give it to me straight, so in die Richtung. Weil er dazu geneigt hat, eben manchmal einfach so, ja, nein, weißt du, du wirst eh viel besser und mach einfach weiter so, du machst alles richtig. Was eh auch ehrlich sein kann und true sein kann, aber das bringt mir irgendwie nichts, weil anscheinend hat es ja wieder nicht funktioniert, so sag mir, was ich tun soll. Und ich versuche die Gespräche jetzt noch eigentlich so zu halten, dass einfach, ich bin direkt, hoffentlich ist er auch direkt, und da kann ich dann am meisten daraus mitnehmen.
Besprichst du dich vor dem Exit-Meeting mit deiner Repräsentanz, mit deinem Agent? Gibt es da irgendwie Kontakt, auf was man schauen müsste, was du ansprechen müsstest? Ich meine, es könnte theoretisch auch der Fall sein, dass du dort gesagt bekommst, du Futures-Vertrag wird sie nicht ausgehen, dass du dann vielleicht irgendwie die Agenten schon mal darauf ansetzt, dass sie für dich Plätze suchen oder zumindest beginnen zu arbeiten. Wie war dieser Prozess?
Ja, voll. Also natürlich rede ich mit meinen Agenten davor, was unser Plan ist, wie wir uns fühlen, all das, was meine beste Situation ist, wie sie es einschätzen, wie ich es einschätze, was der beste Weg quasi für mich sein könnte. In dem Fall natürlich haben wir alle eigentlich gesagt, so, wenn ich die Chance nochmal bekomme, hier zu spielen, dann wäre das natürlich optimal. Gibt einfach mehr Sicherheit. Also ich habe auf jeden Fall jetzt mal noch eine Preseason, egal was dann passiert oder wozu ich mich entscheide, aber das habe ich auf jeden Fall. Und in den Jahren davor habe ich eben auch mit denen dann quasi geredet, okay, wie frage ich Fragen oder wie soll ich das, zum Beispiel letztes Jahr, als ich da einmal mit dem GM geredet habe, so wie es mit mir weitergeht oder was der Plan mit mir ist, da habe ich quasi auch davor mit ihm geredet und er hat mir dann quasi gesagt, ja, versuch es halt ein bisschen so rüberzubringen oder versuch das so anzusprechen. Natürlich im Endeffekt musst du dann selber die Worte finden, aber voll, also diese Gespräche hatten wir schon. Dieses Jahr war eigentlich ganz lustig, also genau als ich mit meinen Agenten gerade im Call war, haben die Cardinals meinen Agenten angerufen, um ihn wissen zu lassen, dass sie mich nochmal signen wollen. Deshalb, also wir waren gerade so voll im Gespräch drin, also okay, ja, wie wollen wir das machen, weißt du, wie gut fühlst du dich bei den Cardinals, denkst du, dass da noch was weitergeht, bla bla, all das. Und dann ruft er quasi an und sagt, ja, wir wollen den auf jeden Fall behalten. Was auf jeden Fall lustige Koinzidenz war. Aber ja, also generell jede Frage, die ich habe, kläre ich meistens mit den Agenten ab. Egal, ob es ist, dass ich Bestätigung in meinen Gedanken suche und sie mir sagen, ja, nein, das ist der richtige Weg. Oder ob es generelle Fragen sind, wo ich keine Antwort dazu habe.
Fragen, gutes Stichwort. Eine Frage aus der Hörerinnen und Hörerschaft hat uns erreicht, nämlich vom guten Mario. Der wollte wissen, ob alle Exit-Meetings gleich verlaufen, soweit du das beurteilen kannst. Oder ist es anzunehmen, dass jenes mit dem Quarterback und anderen Premium-Spielern länger, intensiver abläuft, als das mit zum Beispiel Practice-Squad-Spielern der Fall ist?
Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass alle gleich ablaufen. Ich glaube aber zum Beispiel, dass, ich meine, weiß ich jetzt, also muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn irgendein Starspieler da reingeht, dass ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht so sehr interessiert, was der Coach über ihn denkt, weil er weiß, was er für ein Spieler ist, und er weiß, was er quasi bringt fürs Team. Natürlich nimmt er wahrscheinlich Feedback auch gerne an und sagt, ja, stimmt, da will ich noch besser werden und all das, aber ich glaube, es ist nicht so wie bei mir, so wo ich mich so dran klammer quasi. Also das, was mir der JG gesagt hat, das werde ich zu 100% durchführen und versuchen zu verbessern. Aber wenn er zum Beispiel dem Buda Baker sagt, ja, also du musst schon ein bisschen besser in deinem Ball-Tracking werden oder so, dann sagt er wahrscheinlich, ja, passt. also könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen eine andere Herangehensweise sowohl von Spieler als auch von Coaches wenn es halt so etablierte Spieler schon sind. Ich glaube, umso weiter runter quasi im Depth-Chart oder im Erfahrungslevel, umso ernster und umso wichtiger sind diese Exit-Meetings.
Jetzt hast du Feedback bekommen, jetzt geht's in die Off-Season und natürlich beginnst du die zu planen und da wird wahrscheinlich bei vielerlei Sachen noch nicht das letzte Wort gesprochen sein, aber wie versuchst du die Off-Season zeitlich, örtlich anzulegen? Was ist so der Plan dafür?
Also jetzt erstmal runterkommen, das ist immer das Wichtigste eigentlich. Nach der Saison, die Saison ist lang, man braucht auch ein bisschen Pause, mal den Kopf wieder frei bekommen und verstehen, dass es auch ein Leben außerhalb von Football gibt. Aber dann geht's meistens eigentlich sehr schnell wieder rein ins Training und was für mich da immer sehr wichtig ist, dass man es nicht überstürzt und am Anfang dann schon zu viel machen will. Also ich schaue immer, dass ich mir das wirklich rausplan bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt wieder bei den Cardinals trainiere und genau aufschreibe, okay, in der Woche mache ich das und auch genau die Übungen, einfach einen kompletten Plan erstellen, an den ich mich halten kann quasi dann, mit dem ich zufrieden bin. Aber ja, so logistisch und so gibt es für mich eigentlich relativ wenig zu planen, weil ich entweder bin ich in Wien und dann habe ich quasi mein Trainingsgebiet bei den Vikings und mein Gym, oder ich bin halt hier drüben bei den Cardinals, wo sowieso für alles gesorgt ist. Deshalb davon gibt es eigentlich nicht viel zu organisieren. Das Einzige, was man vielleicht noch organisieren müsste, ist irgendwelche Trips oder irgendwas, was man machen will in der Offseason. Da muss man natürlich schauen, dass das dann nicht mit dem Training interferiert. Aber ja, im Großen und Ganzen, das Einzige, was ich wirklich, wirklich plane, ist, okay, so und so viel Zeit habe ich. In der Zeit will ich das und das fertig kriegen. Und so will ich es strukturieren, quasi die Leistung steigern und ja, quasi so soll das ausschauen, dass ich quasi ein Bild davon habe, okay, so viel Zeit habe ich. Und ja, dass ich nicht so loosey-goosey da halt reingehe einfach und schaue, okay, ja, ich mache einfach mal, sondern dass ich einen Plan habe und den ich dann durchziehen kann quasi. Aber auch jetzt, also jetzt in meiner fünften Offseason quasi, da hat man dann schon ein sehr gutes Gefühl dafür, wie viel Zeit auf man braucht und was man dann sowieso in der Offseason machen will. Welche Übungen funktionieren für einen, welche Trainingsmethoden funktionieren für einen, wie viel Load kann ich handeln und all das, hat man schon ein sehr gutes Gefühl dafür. Deshalb, es wird von Jahr zu Jahr weniger Planung, aber ja, voll. Also jetzt erstmal chillen, dann planen und dann machen.
Das hört sich tatsächlich sehr vernünftig an und wir werden in Teilen der Offseason über Winter Day Football O'Clock auch immer wieder kleine Check-ins machen. Die letzten Jahre durften wir rund um den Draft reden, rund um den Beginn der OTAs, rund um das Mandatory Minicamp und haben dann auch Updates aus dem Training Camp bekommen. Denke, dass wir das auch aufrecht erhalten werden, nachdem Winter Day die Zusammenarbeit mit uns hochoffiziell verlängert hat und wir auch schon an einer dritten Staffel arbeiten. Es passieren sehr, sehr viele gute Dinge. Wer weiß, vielleicht passieren demnächst noch ein paar mehr. Aber den Themenkomplex Exit Meeting, toll abgehandelt. Freue mich immer über diese Einblicke, die du verschaffst. Und leider war es das letzte Thema der Woche in der aktuellen Staffel. Wenn ihr aber Teilbereiche im American Football Sport habt, wo ihr sagt, da würde ich gerne mehr Einblicke bekommen, sei es der Equipment Manager, sei es der Press Official, sei es redet mehr über Handschuhe und redet mehr über die Sensoren, die in allen Ausrüstungsgegenständen drinnen stecken oder dergleichen. Es gibt nichts, worüber es sich nicht lohnen würde, im American Football Sport zu sprechen und wir brechen das teilweise auch in sehr, sehr kleine Einheiten runter und freuen uns immer, wenn wir da ein klein wenig mithelfen können, Menschen klüger aus dem Podcast rausgehen zu lassen, als sie reingegangen sind. Und das inkludiert dann auch immer mich. Also die Art und Weise, wie du Menschen Football näher bringst, imponiert mir sehr und freut mich einfach jetzt schon sehr, dass wir das ab kommenden Herbst dann auch weiter vorexerzieren dürfen. Bevor es jetzt aber für dich hochoffiziell in die Offseason geht, geht es für uns alle erstmal in Richtung der NFL Playoffs und die beschäftigen uns natürlich auch in unserem dritten Teil im Podcast Winterday Football O'Clock und der lautet
rund um die NFL.
Hast du Sunday Night Football gesehen? Vikings at Lions.
Also ich glaube, unser Spiel war sehr, sehr zeitgleich. Aber ja, wir haben es ein bisschen mitverfolgt. Aber nein, das ganze Spiel habe ich nicht gesehen.
Hast du das Video aus dem Lockerroom danach gesehen? Also ich bin ja, und werde das auch in den Shownotes dieses Podcasts einfügen, ich bin ja in dieser Saison noch größerer Dan Campbell-Fan geworden, als ich es ohnehin schon war. Und diese Lions Post-Game Locker-Room-Videos, die sind mittlerweile so ein Staple. Also ich schaue mittlerweile auch aktiv nach, wenn es mir nicht ohnehin in die Timeline gespült wird. Was hat er diesmal wieder gesagt? Und wir hatten Gameball bekommen und die Art und Weise, wie er halt immer auch den richtigen Ton trifft. Und ich muss noch weiter ausholen. Als Dan Campbell bei dieser Antrittspressekonferenz gesagt hat, ja, wir werden gritty sein und wir beißen ihnen die Kniescheibe weg und wenn sie uns auf den Boden werfen, dann stehen wir erst recht wieder auf und betteln darum, dass sie uns noch eine verpassen. Aber man dachte, ja, okay, 100-mal gehört, 100-mal ist nichts passiert, das wird der nächste Flameout-Coach sein und dann aber tatsächlich diese Worte mit Leben füllen, dieser Franchise neues Leben einhauchen und diese Upward-Trajectory halt auch wirklich so zu weiterzuführen, ist beeindruckend. Im ersten Jahr unter Dan Campbell 3 Siege, im zweiten Jahr 9 Siege, im dritten Jahr waren es, glaube ich, 12 und jetzt sind es 15 Siege. Die Cardinals übrigens auf einer ganz ähnlichen, auf einem ganz ähnlichen Niveau. Im ersten Jahr unter JG 4, jetzt 8. Wer weiß, wo das hingeht. Aber wenn du das siehst, wenn du diese Videos siehst, wenn du diese 4 Jahre Dan Campbell jetzt auch siehst, was löst das in dir aus?
Ja, ich meine, das ist sehr cool natürlich zu sehen. Also ich krieg selber mit, wie schwer es ist, in der NFL zu gewinnen und auch wie schwer es ist, wirklich ein gutes Team aufzubauen und die Leute hinter einen zu kriegen, weil natürlich sehr viele große Egos auch herumlaufen in der NFL und es ist auf jeden Fall eine Riesenleistung von ihm, dass er das Team so kontrolliert, wie er das tut. Ich fand es recht lustig, weil ich glaube, das ist so individuell auch irgendwie. Also ich habe vor kurzem ein Video in meiner Timeline gehabt von JG, wie er in unserem ersten offiziellen Meeting, also erstes Trainingscamp, wo er da war und sein erstes quasi Team-Meeting. Und das wurde halt mitgefilmt. Und ich kann mich erinnern, am Anfang, als er zu uns gekommen ist, haben die Medien das ein bisschen so ausschauen lassen, als wäre ein bisschen weird und so, aber für uns ist das irgendwie nie so rübergekommen. Er ist natürlich sein eigener Mensch und alles, aber ich finde, er trifft auch immer die richtigen Worte und kann uns wirklich gut motivieren und on track halten. Deshalb finde ich es so lustig, dass beim Campbell das einfach so sympathisch und auch für die Menschen, die außen stehen, dass das so einen berührt auch irgendwie und einen greift, obwohl man nicht jeden Tag mit ihm ist und nicht jeden, also wirklich versteht, so, okay, wie ist der Typ so und wie meint er das gerade, sondern der ist einfach so, weiß nicht, ist einfach leicht, sich hinter ihn zu stellen quasi und zu sagen, ja, Coach, auf jeden Fall, ich mach das für dich. Und ja, also ist auf jeden Fall eine Gabe und ich glaube, das ist auf jeden Fall die wichtigste Eigenschaft, die ein Head Coach auch mit sich mitbringen muss. Dass er immer die richtigen Worte findet und quasi das Team halt auch führen kann, weil im Endeffekt ist das die Aufgabe vom Head Coach, das Team quasi zu verbinden und auch zu schauen, dass es verbunden bleibt. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das ein großer, großer Teil ist, warum die Lions die Entwicklung gemacht haben, die sie die letzten Jahre gemacht haben.
Und deswegen jetzt auch zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte Nummer 1 Seed in der NFC, zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte Back-to-back Division Championships. Sehr, sehr viele Firsts bei den Detroit Lions und die Road to New Orleans zur Super Bowl wird in der NFC eben durch Detroit, in der AFC durch Kansas City gehen. Und bevor wir dann auch zu den Playoffs kommen, möchte ich noch einmal mit dir über die Regular Season sprechen, über die 272 Spiele, die wir letztlich gesehen haben, und möchte mit dir über Überraschungen und Enttäuschungen sprechen. Und zur Abwechslung drehen wir den Spieß mal um und ich gebe dir meine größte Überraschung und gebe dir meine größte Enttäuschung und dann kannst du entweder sekundieren oder was ganz anderes wählen. Und wir haben erst unlängst über große Enttäuschungen gesprochen und ich kann mir schon vorstellen, welche Mannschaft da bei dir wieder genannt wird. Beginne aber mit der größten Überraschung. Hätte mir niemals gedacht und ich habe sie vor zwei Wochen dann erstmals auch in einem Primetime-Spiel begleiten dürfen auf der Zone, dass die Washington Commanders Playoff-bound sind. Dass so viele Dinge tatsächlich ineinander wachsen und dass so viel so schnell so gut geht und dieses Team unter der neuen Ownership und das ist ja auch immer so eine Geschichte mit Culture, mit Quinn als Head Coach, mit dem Rookie-Quarterback, der sich anschickt, offenbar ein ganz großer zu werden, aber zumindest erstmal wahrscheinlich Rookie of the Year. Hätte man nie gedacht, dass die Washington Commanders jetzt dort stehen könnten, als wir im August darüber philosophiert haben, was vielleicht gut gehen könnte oder nicht. Und egal, wie man es dreht und wendet, für mich die größte positive Überraschung der Saison. Geht es bei dir auch in die Richtung oder ist es bei dir eine völlig andere Mannschaft?
Also ich hatte zwei im Kopf, eine davon eben Washington Commanders, einfach weil die so solide spielen. Ich kann mich erinnern, vor 4 Wochen oder 5 Wochen, als sie diese 1-2 Niederlagen oder so hatten, wo wir eben gemeint haben, oh, ist das jetzt wieder Kingsbury oder nicht? Oder,
genau,
oder
was da los? Über die zweite Saisonhälfte von Cliff Kingsbury gesprochen haben und warum er sich da immer schwer tut.
Ja, voll. Und wir waren so, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber jetzt stehen sie 12-5 und haben quasi unter Anführungszeichen alles richtig gemacht und haben auf jeden Fall bewiesen, dass sie ein sehr, sehr starkes Team sind. Despite all dem, was du gerade genannt hast, Rookie, Quarterback, neuer Coaching-Staff, all das. Deshalb, ja, das war eins von meinen. Aber für mich die größte Überraschung oder größte positive Überraschung sind immer noch die Vikings. Also ich glaube, keiner hat eben am Anfang der Saison damit gerechnet, dass die so gut sind. Und ja, also ich glaube, die, also vor allem in einer Division wie der NFC North mit den Lions, Packers und die Bears, aber zwei wirklich gute Teams in der Division und sie haben 14 Siege und ich glaube, immer wenn man 14 Siege in der Saison hat, war das auf jeden Fall eine sehr gute Saison. Und wenn man dann noch bedenkt, dass am Anfang der Saison keiner damit gerechnet hat, oder ich zumindest nicht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung. Und ich bin gespannt, wie weit die das nehmen, weil irgendwie ist das immer noch so ein Underdog, irgendwie kommt mir vor. Natürlich, jeder redet über die Lions und all das. Aber ja, ich bin gespannt, ob sie es weit nehmen können oder nicht.
Die größte Enttäuschung, und da waren es bei mir auch zwei Mannschaften, eigentlich sind es drei, aber die 49ers sind letztlich dann doch unverschuldeter als viele andere in die Misere geschlittert, weil Verletzung hier, Verletzung dort, tragisches Ereignis. Hier drüben wieder, da ist es irgendwie schwer. Ich meine, natürlich ist es enttäuschend, wenn du mit Super Bowl-Ambitionen startest und dann mit einem hohen Draftpick und einer negativen Bilanz aus der Saison rausgehst, aber das 49ers-Desaster, würde ich meinen, lässt sich besser erklären als andere. Und bin letztlich bei zwei Teams bei den größten Enttäuschungen gelandet. Einerseits die Dallas Cowboys, die sind es aber für mich nicht ganz. Andererseits die New York Jets. Wenn man sich, und das ist auch mein Pick, den Preseason-Hype ansieht und Rodgers endlich in der zweiten Saison beziehungsweise fit, Defense auf höchstem Niveau unter Salah ohnehin, Offensive Line verbessert, Garrett Wilson potenziell der nächste Superstar Wide Receiver und was dann letztlich daraus geworden ist. Und da gab es vor ein paar Wochen auf The Athletic einen vernichtenden Artikel, was das Management anbelangt, das Involvement vom Teamowner von Woody Johnson, dass eigentlich alles nach der Entlassung von Salah nur noch viel schlechter geworden ist. Und da haben wir gedacht, holy effing cow, das ist wirklich, wirklich, wirklich rock bottom. Und die suchen nicht nur einen neuen Headcoach, sondern jetzt auch einen neuen GM. Und gibt viele Fragezeichen auf vielen verschiedenen Positionen und denkt man mittlerweile so, ja, die Jets, eine riesen Enttäuschung. Und eigentlich hätte man es kommen sehen können, vielleicht. Und als Draufgabe sind sie im gesamten nordamerikanischen Sport. Und ja, das beinhaltet die NHL, die NBA und die MLB. Jene Mannschaft, die am längsten kein Playoff-Spiel absolviert hat. 13 years and counting. Und für so viel Unfähigkeit, für mich die größte Enttäuschung der Saison 2024. Bernhard, the stage is yours. Gib mir dein Disappointment.
Also nicht eine surprising Disappointment, sondern ein
schon seit
13 Jahren wissend.
Ja. Einerseits überraschend, andererseits wiederum nicht, ja.
Also ich habe auch die Cowboys und das ist aber auch mein Pick. Ich weiß, letztes Mal habe ich die Jets genannt, aber ich bin jetzt mehr bei den Cowboys, weil ich irgendwie viel höhere Erwartungen an die hatte. Ich finde, die haben ein sehr gutes Team, die haben eine gute Defense, die haben eigentlich eine gute Offense oder haben zumindest alle Pieces, die man braucht, um eine gute Offense zu haben. Deshalb, ja, also sie haben natürlich nicht extrem schlecht performt. Sie sind auch in einer starken Division mit den Eagles und den Commanders vor ihnen. Aber ich habe mir auf jeden Fall viel mehr erwartet. Ich kann mich erinnern, am Anfang der Saison oder Mitte der Saison haben wir darüber geredet, dass das jetzt halt ein sehr wichtiges Jahr auch für die Cowboys ist, um einfach zu zeigen, okay, die haben jetzt ein paar Jahre mit dem Quarterback und jetzt müsste halt langsam auch was passieren. Aber es ist halt nichts passiert, deshalb ist das eine Enttäuschung für mich persönlich. Ein Alternate Pick von mir wäre gewesen, wobei man das bisschen mit, es ist natürlich keine Riesenenttäuschung, aber ich finde schon, die Bengals. Joe Burrow spielt eine verrückte Saison eigentlich. Ich weiß, wir haben immer über Lamar und Josh Allen geredet, wie gut die spielen, aber ich habe jetzt letzte Woche habe ich diese Stats da gesehen. Passing Yards, Josh Allen 3.700, Lamar Jackson 3.900, Joe Burrow 4.600. Total Touchdowns, Josh Allen 40, Lamar Jackson 43, Joe Burrow 44. Das Einzige, wo Joe Burrow schlechter ist als die, ist, er hat mehr Interceptions als die. Deshalb, der spielt eine ganz kranke Saison und dass sie dann die Playoffs verpassen und all das ist natürlich enttäuschend. Ist nicht meine größte Enttäuschung, aber da gehört auch einiges dazu, dass wenn man so einen Quarterback hat, der so gut spielt und dann ist man gerade noch positiv in der Balance, im Record. Deshalb, ja, also das wollte ich auch nennen.
Die Bengals mit dem Leading Passer, mit dem Leading Receiver, der noch dazu die Triple Crown holt, und dem Leading Sacker der NFL. Und dann nicht in den Playoffs, das ist eh schon breit getreten worden, dass das eigentlich ein völliger Wahnsinn ist, aber dann ist es einfach viel Unvermögen, wenn man sich die diversen Saisonergebnisse ansieht und ein paar Spiele, die die Bengals sicher gerne zurück hätten. Und weil du die Cowboys angesprochen hast, ich bin ja bei allen Metrics immer noch großer Fan von Points for, Points against. Wo rangierst du mit der Offense und der Defense? Die Cowboys waren letztes Jahr die beste Offense in dieser Kategorie und die fünfte Defense sind jetzt in 2024 nur noch die 21. Scoring Offense und die 31. Scoring Defense. Erklärt eigentlich schon alles über die Dallas Cowboys und die massiven Rückschritte, die sie gemacht haben. Und natürlich hat Dak Prescott große Teile der Saison gefehlt. Aber ich glaube, alles, was sie da so genannt haben, ist schon sehr, sehr valide. Und entsprechend spannend werden auch die Offseasons dieser Mannschaften. Es gibt aber doch einen Teil der NFL-Teams, die ihre Headcoaches schon getauscht haben, beziehungsweise entlassen haben oder noch entlassen werden. Bei einigen ist die Jury still out. Von all den Kandidaten, die jetzt immer wieder genannt werden, gibt es einen Coach, wo du sagst, der würde mich interessieren oder den würde ich als erstes targeten, wenn ich eine Organisation wäre? Und natürlich hast du nicht unter allen gespielt und natürlich kannst du nicht alle kennen, aber einfach, was man so vom Hörensagen dann immer wieder mitbekommt, und du hast ja auch viele Spieler, die von vielen dieser Coaches in irgendeiner Art und Weise mal tangiert worden sind. Gäbe es einen Coach, der dich, nehmen wir an, der Bernhard Zajkowicz Football Club sucht einen Head Coach. Wen von den Kandidaten, die immer wieder genannt werden aktuell, würdest du gerne interviewen?
Für mich persönlich, aber auch so, wie ich bis jetzt mitbekommen habe, wie die NFL funktioniert. Wenn es um Coaches geht, vorhin haben wir über Coaches Trees und all das geredet. Ben Johnson von den Detroit Lions. Der kommt aus einem Club quasi, wo genau das geschafft wurde, was viele Leute mit einem neuen Headcoach schaffen wollen. Viele Teams oder eigentlich alle Teams, die einen Headcoach feuern, die sind unzufrieden mit der Kultur, die Mannschaft performt nicht so, wie sie das haben wollen. Und der Ben Johnson hat genau das miterlebt unter Campbell. Die haben das schlechteste Team genommen und jetzt sind sie das beste Team. Allein aus dem Grund kann ich mir schon vorstellen, dass den irgendwer als Headcoach signen könnte. Plus obendrauf, die Offense, die er läuft, ist richtig gut. Also die funktioniert einfach, zumindest in Detroit eben. Deshalb, darauf kann man auch nichts sagen, dass er dann als Coordinator auf der Coordinator-Seite nicht genug mitbringt. Aber eben auch diese Erfahrung, wie hat das funktioniert bei den Lions, dieser Culture Shift und was hat's gebraucht, um das Team zu ändern. Natürlich braucht es eine bestimmte Persönlichkeit als Head Coach. Haben wir vorher gerade gesprochen, dass die müssen einfach in der Lage sein, das Team quasi zu packen und auf den richtigen Weg zu führen. Das wäre dann natürlich etwas, was man versucht herauszufinden im Interview, so gut das geht. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall mein erster Pick und ich wäre auch nicht überrascht, wenn das eben jetzt passiert. Zum Beispiel so ein Team, vielleicht Chicago, die haben einen jungen Quarterback, die strugglen schon sehr lang und jetzt war wieder nicht die Saison, die sie haben wollten. Natürlich junger Quarterback und all das, aber die Defense also das Team generell hat sehr solide gespielt über eine lange Strecke und auch in vielen Spielen sehr, sehr gut mitgehalten. Und da könnte ich mir dann vorstellen, dass man als Owner sagt, okay, genau das ist das Missing Piece. Wir holen jemanden, der genau weiß, der quasi diesen Plan hat. Wie kann es funktionieren? Wie hat es damals funktioniert bei den Lions? Und vielleicht funktioniert das bei unserem Team genauso mit ihm.
Aber da hat der GM der Chicago Bears offenbar was dagegen. Der hat schon eine All-Time-Aussage in negativer Hinsicht getroffen, weil er gesagt hat, er will nicht den nächsten Hotshot-Coordinator, sondern er will a leader of men haben und hat das de facto schon ausgeschlossen. Es könnte tatsächlich von Detroit Aaron Glenn dann werden. Der hat auch, nämlich als Defensive Coordinator, Begehrlichkeiten geweckt und generell, glaube ich, ist ein Zeichen, dass das der nächste Coaching-Staff sein könnte, der generell geradet wird. Für mich wäre Interview Nummer 1 wahrscheinlich Mike Vrabel und einfach nur deswegen all die Jahre in Tennessee, wo er, was das spielerische Potenzial anbelangt, vielleicht nicht unter den Top 14 Mannschaften war er aber öfter als nicht dort und immer kompetitiv und immer mit guten Gameplans und natürlich sind da auch andere kluge Coaches wichtig. Aber ich glaube, wenn du versuchst, so ein Culture Reset auch zu machen und dann irgendwie gleichzeitig so dieses New England Sieger gehen, wo er seit seiner Karriere engagiert war, einerseits haben möchtest und dann aber auch jemanden haben möchtest, der schon in Tennessee, in einer anderen Organisation, den Stempel aufgedrückt hat und das eben auch rekreieren konnte. Ich glaube, das ist Vrabel ein guter Starting Point. Bin extrem gespannt drauf, wie sich das alles entwickeln wird, aber das kann dann teilweise noch Wochen und manchmal sogar auch noch Monate dauern. Was Gott sei Dank nur noch ein paar Tage dauert, ist der Beginn der NFL Playoffs. Das Super ist aus dem Wildcard-Wochenende gestrichen worden. Die letzten beiden Jahre, glaube ich, war es noch das Super Wildcard Weekend. Völlig dämlicher Titel. Jetzt ist einfach nur Wildcard Playoff Wochenende. 6 Partien. Beginnt mit den Texans, die zu Hause die Chargers dann bekommen. Samstag um 22.30 Uhr und endet mit Monday Night Football und auch einer extrem coolen Auseinandersetzung mit Vikings at Rams. Dazwischen 4 weitere Partien. Welches ist das Spiel, auf das du dich am meisten freust?
für mich sind zwei, also natürlich jetzt sind eigentlich alle Spiele gut, so spät in der Saison, aber für mich sind zwei Spiele sehr interessant. Auf der einen Seite Vikings gegen Rams, weil vorher gerade so gemeint, okay, ja, mal schauen, wie weit die Vikings das jetzt eben nehmen können und all das. Und die Rams aus meiner Sicht machen gerade was sehr Ähnliches, wie sie in meinem ersten Jahr in der NFL gemacht haben, wo sie dann die Super Bowl gewonnen haben, wo sie gerade noch so in die Wildcard reingerutscht sind, dann haben sie gegen uns gewonnen und sind quasi immer weiter. Deshalb, ich glaube auf jeden Fall, dass die Rams die Vikings sehr challengen können. Vielleicht sind sie auch nur ein weiterer Stein im Weg von den Vikings auf dem Weg zur Super Bowl, kann natürlich auch sein. Aber ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall könnte ein sehr gutes Spiel werden, wo ich nicht überrascht wäre, wenn die Rams das holen quasi. Und das zweite Spiel, was ich sehr interessant finde, einfach weil ich die Quarterbacks so ähnlich finde, ist Broncos gegen Bills. Und ich finde, vor allem jetzt in den letzten Wochen, Bo Nix ist immer mehr gewachsen und hat immer mehr gezeigt, dass er eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Typ wie Josh Allen ist. Also er läuft top, also er ist ein super Rusher, er hat einen Bombenarm und er hat einfach gut gespielt jetzt die letzten Wochen. Deshalb in meinem Kopf ist er so irgendwie der junge Josh Allen. Deshalb finde ich es einfach sehr interessant, dass die jetzt gegeneinander spielen und mal schauen, wie er quasi performt gegen so ein gutes Team und dann auch eben gegen Josh Allen. Deshalb, ja, ich glaube, also das wäre mein Lieblingsspiel zum Schauen. Und das andere, was ich auch interessant finde, ist Rams gegen Vikings.
Wie unterschiedlich das doch sein kann. Bei mir wäre es tatsächlich Eagles gegen Packers, die zweite Partie am Sonntag. Einfach, weil es das schon mal gegeben hat, ausgerechnet in Woche 1, weil es das jetzt wieder gibt und man dann auch perfekt sehen kann, wie Mannschaften gewachsen sind, sich verändert haben. Ich glaube, die Eagles haben von Woche 1 bis jetzt eine der größten Transformationen erlebt. Vor allem, was die Defense anbelangt, auch was die Identität mit Saquon Barkley und der Offensive anbelangt. Und gleichzeitig auch die Packers mit einer nicht zu unterschätzenden Defensive, wo man nur hoffen kann, dass sie auch mit Full Strength antreten können und Jordan Love dann auch entsprechend fit ist. Und dann wird das sicher eine Partie, die hoffentlich bis zum Schluss spannend bleibt. Wichtig bei Playoff Football ist aber, dass ihr in jedem Fall auch versucht, Football zu konsumieren. Das geht im Free TV über RTL, das geht im Pay TV, wenn man so will, über das Zone. Das geht natürlich auch über den NFL Game Pass. Egal wo ihr schaut, es zahlt alles ein und wünsche auf diesem Wege allen Hörerinnen und Hörern schon mal Happy Playoffs. Es ist die coolste Zeit des Jahres. Es ist dieses eine Mal, wo man sich nach 18 Wochen Red Zone und Fantasy Football links und rechts und dergleichen dann endlich wieder auf die Essenz konzentrieren kann. Dieses eine Spiel, one after the other. Und diese Spiele, diese sechs am Wildcard-Wochenende, die werden wir kommende Woche sezieren bei Win Today Football O'Clock. Wir blicken dann auf das für mich kurze Football-Wochenende des Jahres voraus, nämlich die Divisional Playoffs mit den vier mutmaßlich besten Footballspielen der Saison. Es gibt noch so viel zu tun, Bernhard. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch in eine wohlverdiente kleine Pause schicken. Eine Woche mal für dich ohne Workout, Strength and Conditioning und dergleichen, sondern einfach nur das Leben hoffentlich genießen. Freue mich aber jetzt schon, dass wir uns in exakt einer Woche an dieser Stelle bei Win Today Football O'Clock wieder hören dürfen. Danke wie immer fürs Zeitnehmen. Danke fürs mit mir über American Football plaudern.
Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis in einer Woche. Football.
Football holds long.